Man ist auf der sicheren Seite, wenn man sich für Spirulina entscheidet, aber auch andere Eiweißquellen mit in der Kombination zu haben. Und das, was wir bei Eiweißquellen in der Kombination häufig mit dabei haben, wenn wir zu einer bestehenden Eiweißquelle eine andere ergänzen, erhöht sich meistens auch die Verfügbarkeit oder Aminosäurenmängel in dem Aminosäurenprofil werden damit auch ausgeglichen. Von daher in der Kombination gut.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Wir sprechen heute über ein echtes Superfood. Spirulina gilt als eines der nährstoffreichsten Lebensmittel der Welt. Proteinbombe, Entgiftungshelfer, Immunbooster, Anti-Aging-Wunder. Das sind alles so Begriffe und Headlines, die man findet, wenn man nach Spirulina sucht. Die Versprechen sind wirklich groß, aber wir wollen natürlich mal checken, was steckt denn wirklich hinter dieser blau-grünen Mikroalge? In diesem Health Nerds Deep Dive wollen wir also gemeinsam uns anschauen, was Spirulina biologisch tatsächlich ist. Welche Inhaltsstoffe machen es so spannend und welche Effekte sind wissenschaftlich belastbar? Wir schauen also auf Antioxidantien. Wir sprechen über Proteinqualität, über mögliche Effekte auf Entzündungen und Blutfette. Und wir klären, wo Marketing und Hype endet und echte Wissenschaft und Evidenz beginnt. Spirulina im Health Nerds Deep Dive. Matthias Baum, schön, dass du da bist. Wir legen direkt los und tauchen ein in dieses spannende Thema. Lass uns einmal auf Spirulina schauen. Wir zoomen rein. Was ist Spirulina biologisch? Ist das tatsächlich eine Alge oder doch eher ein Bakterium? Was ist es?
Ja, es ist gut, dass du es direkt mit aufgreifst. Also wenn wir über Spirulina sprechen, vor allen Dingen nicht im klassischen Ernährungskontext, sondern als Supplement, bezieht sich das auf Arthrospira platensis oder maxima. Und biologisch betrachtet, hast du absolut recht, ist es keine Alge, keine Mikroalge, sondern ein Cyanobakterium. Und der Kernunterschied ist, Cyanobakterien haben keinen Zellkern und keine membranumhüllten Zellorganellen. Und Algen schon, sie sind eukaryotisch. Und trotzdem hört man immer wieder diesen Begriff Mikroalge, was aber wahrscheinlich eher so eine Art Marketing-Thematik sein könnte. Sie werden phytosynthetisch im Wasser hergestellt, wächst dort. Und es könnte sein, dass man damit eher die Verbindung zieht, aber rein in der Einteilung Cyanobakterien.
Also es sieht aus wie eine Alge wahrscheinlich, ja, daher kommt wahrscheinlich auch diese Bezeichnung von vielen, aber es ist also reingezoomt tatsächlich eben ein Bakterium. Für dich als Gesundheitswissenschaftler, was macht Spirulina so interessant? Welche Inhaltsstoffe sind so, ja ich sag mal sexy, was ist so Superfood an diesem Ding?
Naja, was schon immer interessant ist und was ich auch als eine wichtige Komponente halte, ist natürlich nährstoffseitig der Eiweißgehalt, Proteingehalt. Ne? Zwischen 60-70% des Spirulina besteht aus Eiweiß und wir haben hier auch ein vollständiges Aminosäurenprofil. Also wenn wir uns andere Eiweiße anschauen, wie beispielsweise Kollagen, haben wir ja kein vollständiges Aminosäurenprofil. Man muss im Detail drauf schauen, dass bestimmte essentielle Aminosäuren nicht so stark vertreten sind, zum Beispiel Methionin, über das haben wir auch kürzlich gesprochen. Es ist reich an einer antioxidativen, immunmodulierenden Substanz, das ist Phycocyanin, was enthalten ist, und mikronährstoffseitig, was ebenfalls interessant ist, vor allen Dingen Eisen. Es ist hoch, es ist quasi pflanzlich, so könnte man sagen, jetzt rucke ich selbst einmal rüber, aber es ist rein theoretisch auch gut in der Bioverfügbarkeit, natürlich in der Kombination Eisenaufnahmewege nochmal mit berücksichtigt. Funktioniert nicht so gut wie Hämeisen, aber durchaus sinnvoll. Und es gibt andere Mikronährstoffe, B-Vitamine, die hier eine Rolle spielen. Eine geringe Menge an Fettsäuren, die enthalten ist. Aber gerade wenn man jetzt B-Vitamine hört und insbesondere vielleicht auch B12, ist es keine verlässliche, gute B12-Quelle, nur um das auch schon mal mit aufzugreifen.
Du hast das Thema Protein hier gleich zu Beginn genannt, da will ich noch ein bisschen mehr wissen. Wie gut ist das Protein aus Spirulina tatsächlich? Du hast schon gesagt, es ist ein Vollspektrumprotein, also es beinhaltet alle Aminosäuren. Wie gut ist die Qualität? Man liest und hört es immer, dass es so eine besonders gute Proteinquelle sei. Wie schätzt du das ein?
Ich würde es definitiv, um das schon mal vorwegzugreifen, als ja, proteinreich, ja. Und ja, relativ gutes Aminosäurenprofil mit ein paar Abstrichen, was ich gerade schon sagte, was das Methionin beispielsweise angeht. Und ich würde nicht sagen, dass es die alleinige Quelle sein sollte. Aber als Ergänzung durchaus eine mögliche Variante. Aber jetzt nur auf Spirulina für sich alleine zu setzen, macht nicht so viel Sinn. Und wenn du fragst nach Qualität, haben wir quasi so unterschiedliche Aspekte, die wir uns mit anschauen. Einmal, wie sehen die Aminosäuren da drin aus? Okay, da haben wir gewisse Abstriche, die wir vielleicht mit dabei haben. Und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie gut kann das Ganze verdaut werden? Wie kann das überhaupt aufgespalten werden? Kann es aufgenommen werden? Und da gibt es, das ist auch ein wichtiger Unterschied, gucken wir sicherlich bei den Qualitätskriterien nochmal mit drauf, auch sehr unterschiedliche Produkt- und im Prozess, in der Produktion auch Unterschiede, wie gut das dann funktionieren kann. So kurzum, man ist auf der sicheren Seite, wenn man sich für Spirulina entscheidet, aber auch andere Eiweißquellen mit in der Kombination zu haben. Und das, was wir bei Eiweißquellen in der Kombination häufig mit dabei haben, wenn wir zu einer bestehenden Eiweißquelle eine andere ergänzen, erhöht sich meistens auch die Verfügbarkeit oder Aminosäurenmängel in dem Aminosäurenprofil werden damit auch ausgeglichen. Von daher in der Kombination gut.
Eingangs habe ich einige Effekte auf unsere Gesundheit erwähnt, die mit Spirulina immer in Verbindung gebracht werden. Thema Entzündung, Blutfett, Blutzucker, Immunsystem. Wo gibt es tatsächlich solide Daten? Also welche Effekte sind wissenschaftlich wirklich gut untersucht?
Also wirklich gut untersucht mit Blick auf Lipidparameter, also Triglyceride, LDL, HDL-Entwicklung. Da gibt es auch nachgewiesene Verbesserungen. Auch bei dem Thema Blutdruck und Glucose, wobei der Effekt hier eher klein bis moderat ist und in den Studien auch heterogen, also teilweise je nach Population schon deutlich unterschiedlich. Und von daher gibt es zwar Biomarker, die sich verändern, aber wir gucken ja, wenn, dann eigentlich eher so nach harten Endpunkten, also Mortalitätsraten und Ähnlichem. Und das haben wir da eigentlich nicht wirklich. Also wir haben Markerverbesserungen, aber jetzt, dass wir wirklich das als reine Krankheitsprävention einordnen würden, eher schwierig.
Und Matthias, ein wichtiger Punkt, den wir hier auch eingeordnet haben wollen von dir, das Thema Entgiftung. Man hört immer auch von diesem Versprechen, Spirulina ist ein super Entgiftungstool. Es entgiftet den Darm, es entgiftet das Blut, es entgiftet die Leber, es entgiftet unseren Körper. Da gibt es große, ja auch Fans von diesem Stoff in Bezug auf Entgiftung. Wie schätzt du das real ein? Ist es wirklich ein Entgiftungstool oder ist das Quatsch?
Also wir haben ja schon häufiger über Entgiftung und Detox gesprochen und ich werde da immer schon ein bisschen gereizt, wenn ich die Begriffe für sich alleine schon höre. Mhm. Die Leber kann schon für sich genommen sehr gut entgiften und wenn, dann müssen wir eher unterscheiden, wo findet das Ganze statt. Das heißt, auf Mechanismusebene, nicht unbedingt getestet, kann man Spirulina eine gewisse Bindung von beispielsweise Schwermetallen oder Ähnlichem zuordnen. Und da kommt das Ganze vielleicht auch her. Aber nochmal, wo findet es statt? Es findet natürlich primär im Darm statt. Und jetzt haben wir eben schon gesagt, jetzt haben wir aber auch viele Nährstoffe da drin enthalten. Das heißt, das Ganze wird einmal aufgespalten und verteilt. Und dann ist nachher die Frage, wie viel davon wird dann wirklich gebunden und ausgeschieden? Also das ist eher so die Logik, okay, an Spirulina binden Schwermetalle und dementsprechend kann es ausgeschieden werden. Dann haben wir über antioxidative, immunregulierende Substanzen darin schon gesprochen und dann könnte man das insgesamt als einen prinzipiell erstmal plausiblen Pfad festhalten oder man könnte sagen, okay, das macht doch Sinn. Gibt es dazu Untersuchungen in die Richtung? Nicht wirklich. Das heißt, auch bei dem Detox-Thema geht es, wenn dann im Körper, eher darum, dass die Leber ausreichend gut arbeiten kann. Das heißt, wenn, würde man eher darauf achten, ausreichend Mikronährstoffe zuzuführen, die wichtig sind bei der Entgiftung. Mhm. So, dazu zählen Aminosäuren natürlich auch wieder mit dazu. Jetzt könnte man argumentieren und sagen, okay, weil es proteinreich ist und Aminosäuren enthält, die ich für die Entgiftung, für die Leber benötige, habe ich quasi eine Unterstützung mit dabei. Aber es ist ein bisschen weiter hergezogen. Und von daher würde ich jetzt Spirulina für sich genommen nicht, sowieso nicht als Detox-Kur einordnen. Und wenn, dann unterstützen zur Bindung eben auf Darmebene. Aber das entgiftet nicht den Körper drinnen oder unterstützt dann im ausreichenden Maße die Leberentgiftung.
Okay, also diesen Mythos können wir hier zerstören. Jetzt wollen wir mal über die Qualität von Spirulina sprechen, also die Herkunft, vor allem die Gewinnung. Ich glaube, viele denken, Spirulina, du hast schon gesagt, es ist zwar eine Blaualge, also so wird es auch betitelt, aber es ist eigentlich eben ein Bakterium, ein Cyanobakterium. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, wenn das irgendwo im Meer wächst, wie sieht es denn aus mit Schwermetallen, Toxinen, Verunreinigung? Da können wir erstmal einen weiteren Mythos hier zerstören. Das wächst gar nicht im Meer, sondern diese Blaualge ist eine Süßwasseralge. Also sie braucht alkalisches Süßwasser, um zu wachsen und ist damit also schon mal im großen Meer nicht zu finden, sondern eher beispielsweise in tropischen oder subtropischen Gewässern in Teilen Afrikas oder Mittelamerikas. Mhm. Aber lass uns trotzdem mal schauen. Du hast auch gerade schon gesagt, es hat die Fähigkeit, Schwermetalle zu binden. Macht es das auch schon, wenn es irgendwo draußen wächst und entsteht? Und nehmen wir die dann sozusagen über das Supplement auf?
Rein theoretisch, oder vor allen Dingen, wenn ich es einfach so essen würde. Wenn ich vorbeifahre, genau, schneide ich mir was ab, würde es essen. Also genau, Schwermetallbelastung ist ein Thema. Toxinbelastung, immer auch im Kontext von anderen toxinbildenden Cyanobakterien, könnte eine Rolle spielen. Jetzt habe ich eben schon eingangs erwähnt, es ist nicht das klassische Lebensmittel, was jetzt mit auf dem Speiseplan steht, sondern wenn wir jetzt über Spirulina sprechen, sind wir eigentlich ganz klar immer bei dem Thema der Supplementierung. Mhm. Das heißt, das Ganze wird geerntet, zerkleinert, getrocknet, als Pulver erzeugt und dann häufig in Tabletten, in so Presslinge gepresst. Mhm. Von daher liegt die Verantwortung vor allen Dingen natürlich auch bei den Herstellern, um herauszufinden, gibt es Nachweise von Herkunft, Kultivierung, Trocknungsverfahren, haben wir da eine seriöse Produktion mit dabei, ist es jetzt irgendein Wildfang, wo natürlich eher gewährleistet wäre, dass es besteht, gibt es Labortestungen, wo Schwermetalle, Schwermetallbelastung, Toxinbelastung klar mit ausgeschlossen sind. Das muss man in den Qualitätskriterien mit berücksichtigen, ist aber durchaus mit ein Thema und sollte Berücksichtigung finden. Also nur weil es als Superfood bezeichnet wird, müssen wir trotzdem darauf achten, dass die Qualität am Ende des Tages natürlich auch stimmt und man nicht etwas zuführt, was man vielleicht gar nicht haben möchte. Mhm.
Das heißt, du würdest eher auf ein Produkt zurückgreifen, was aus einem, ja, ich sag mal, kontrollierten Aquakultur Anbau herstammt, also aus einem künstlich geschaffenen Wasser, in dem es wächst, was also frei von Schwermetallen und so weiter ist?
Ja, was erstmal die Rolle der Cyanobakterien jetzt erstmal nicht negativ beeinflussen würde. Ne? Nur weil es kultiviert wäre, heißt es nicht, dass es dadurch unbedingt schlechter ist. Es ist eher nachvollziehbarer, was ist dann wirklich darin enthalten, was finden wir da drin. Natürlich in der Analytik nachher auch, wenn man sich anschaut, gerade so unterschiedliche Chargen oder sowas in die Richtung, haben wir denn da einen Nachweis von Schwermetallen, von Toxinen und Ähnlichem mit dabei? Und ein kultivierter Anbau könnte natürlich verhindern, dass das schon per se irgendwie da eine höhere Belastung stattgefunden hat.
Abschließend, Matthias, für wen kann Spirulina eine sinnvolle Ergänzung sein und für wen eher nicht?
Na, ich habe das immer gerne auch in der Einordnung mit dabei, in zwei unterschiedlichen Richtungen. Einmal, wenn meine Ernährung, und viele kennen das ja auch, wenn wir über mehr Eiweiß sprechen, eventuell hier eine Achtung, Ergänzung mit dabei zu haben, nicht als alleinigen Ersatz. Das heißt, eine Möglichkeit, eine höhere Nährstoffdichte mit abzudecken, die Ernährung quasi damit noch etwas zu steigern, sprich entweder auf Ebene des Eiweißes, natürlich auch Eisen könnte hier eine spannende Rolle spielen, weniger was das Thema Vitamin B12 angeht. Wenn wir auf die Risikomarker schauen, die ich eben schon angesprochen habe, also Blutfettwerte, Lipidmarker und es so milde Dyslipidemien bestehen würden oder andere metabolische Risikomarker, dann wäre das als Add-on durchaus vorstellbar und zu ergänzen. Und für Menschen im Kontext von Darmregeneration, Entgiftung auf Darmebene vielleicht etwas mit zu unterstützen, könnte man auch drüber nachdenken. Aber alles, was eben auch Schwermetallionen binden kann, kann dann rein theoretisch auch andere Mineralien binden. Von daher sollte ich einen gewissen Abstand haben, auch zu anderen Mikronährstoffen, die eingenommen werden. Da würde ich auf jeden Fall sagen, in den Bereichen zur Ergänzung durchaus sinnvoll. Wer eher darauf achten sollte oder wo man eher mit Vorsicht auch rangehen sollte, Menschen mit Autoimmunerkrankungen, weil potenziell auch durch Spirulina eine gewisse Immunaktivierung stattfinden könnte. Ne? Immunmodulation kann in beide Richtungen gehen. Und wenn ich mir vorstelle, Spirulina gerade in der veganen Ernährung einzusetzen, wenn ich bereit bin, Bakterien zu essen, dann ist das mit Blick häufig auf Eisen und B12. da, wie gesagt, aufpassen, dass man dann das auch wirklich mit abgedeckt bekommt. Das B12 ist eher in so einer Analogica-Variante und gar nicht direkt verfügbar. Also macht das wahrscheinlich für sich alleine wenig Sinn und von daher da auch als Ergänzung, aber eher mit Vorsicht. Mhm.
Spirulina, Matthias, für dich ein Superfood?
Ja, du weißt, was ich von den Begriffen wie Superfood und ähnliches halte, aber als Ergänzung finde ich das durchaus interessant und spannend. Einmal, wie gesagt, mit Blick auf Eiweiß und sicherlich auch für den Eisenhaushalt und nochmal eine Alternative mit dabei zu haben. Aber Superfood vermittelt mir immer so, okay, das ist das Einzige, was ich brauche und dann ist alles gut. Mhm. Das würde ich definitiv nicht sagen.
Ich überlege halt gerade auch beim Thema Protein, wie viele Pillen oder Kapseln davon müsste ich denn tatsächlich essen, damit das eine relevante Menge ist.
Ja, und das ist der nächste Punkt. Also auch wenn ich in der prozentualen Angabe 60-70% Eiweißgehalt habe, klingt das natürlich super gut. Aber mengenmäßig, und wir kennen die Zahlen, 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn ich das darüber abdecken wollen würde, die Grammmenge an Eiweiß pro Tag bleibt dann natürlich weiterhin mit bestehen, also kann ich es alleine darüber nicht abdecken.
Spirulina, ein wissenschaftlich spannender Stoff, ein Bakterium, wie wir gelernt haben, keine Alge, auch wenn es häufig als Blaualge bezeichnet wird. Spirulina, die wichtigsten Fakten hier im Health Nerds Deep Dive. Matthias, vielen Dank.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
All Ears on You Original Podcast.